Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Obwohl der Saal praktisch leer war, begann der Herr Brecht, seine Geschichten zu erzählen. Und der Herr Brecht wird heute unter anderem eine Rolle spielen. Zunächst möchte ich vorstellen den Herrn Tavares, Gonzalo Tavares. Ich glaube, den Anwesenden muss ich Ihnen nicht weiter vorstellen. Einer der berühmtesten und produktivsten Autoren Portugals, bei dem wir diesmal das Glück haben, dass er tatsächlich auch schon ins Deutsche übersetzt wurde. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass Portugal sehr, sehr weit weg ist von uns und berühmte Terra Incognita. Immerhin ein Autor, der weit über 30 Titel seit 2000 veröffentlicht hat, hat auch 3 Titel in deutscher Übersetzung. Sein kleinstes, aber der erste Titel, den ich vor vielen Jahren verbrochen habe, Wasserhund fährt Kopf, erschienen in Österreich im Verlag Der Apfel, ist Kurzprosa. Anschließend Die Versehrten. Erschienen bei DVA in der Übersetzung von Marianne Gareis. Und aus derselben Reihe Ucheino, das ist eine Tetralogie namens Ucheino, das Reich, erschien Josef Walsers Maschine. Das ist bislang letzte Veröffentlichung in deutscher Sprache von Gonzalo Tavares, ebenfalls von Marianne Gareis. Die Übersetzung, Marianne Gareis, wer sie nicht kennt, sitzt rechts, also von mir aus rechts, neben Gonzalo Tavares und flüstert ihm ein. Auch eine dieser Funktionen, die wir als Übersetzer und Übersetzerinnen immer wieder haben, nicht nur uns ihre Literatur der Autorin zu eigen zu machen, sondern ihnen auch gelegentlich einzuflüstern. Gonzalo Tavares ist also sozusagen auch eine Passion, die wir beide teilen, und ein Autor, um den wir uns immer wieder kappeln und den wir beide mögen. Ja, wir möchten Ihnen heute nicht nur diese Bücher vorstellen, die schon übersetzt wurden, sondern auch eine andere Seite von Gonzalo Tavares, denn er ist einer der produktivsten Autoren Portugals, und seine Literatur arbeitet in Reihen, sehr konzeptuell. Neben den genannten 2 Romanen, zu denen dieses Wasser, Hund, Pferd, Kopf so eine Art Vorübung war, gibt es auch noch zahlreiche andere literarische Reihen, über die wir jetzt reden wollen. Zunächst würde ich gerne an Marianne Gareis übergeben, dass sie ein bisschen auch ihre Arbeit mit Gonzalo Tavares vorstellt und nebenbei eben auch ein bisschen Reklame macht für die 2 ganz wunderbaren Romane. Wunderbar ist ein bisschen das falsche Wort, es ist harter Stoff, aber ein Lesevergnügen.
Ja, harter Stoff, so wurde es auch von der Kritik zum Teil bezeichnet. Verstehen Sie mich? Muss ich näher ran? Ich habe so relativ wenig Erfahrung mit Mikros, deswegen. Also ist zuerst, als erstes erschienen eben Die Versehrten, das ist, der Originaltitel ist Jerusalem, und dieser Roman hat schon also sehr gute Kritiken bekommen, also der hat sehr viel Beachtung gefunden bei der Kritik, also Gonzalo Tavares wurde als der neue Kafka aus Portugal bezeichnet, als literarisches Ausnahmetalent. Und wurde auf eine Stufe gestellt, auch mit Lobo Antunes und Saramago. Und diese Kritiken waren sehr gut, aber gleichzeitig wurde immer diese düstere Seite, die diese Romane eben haben. Es geht um Macht, um Gewalt auch. Und es wurde immer als die düstere Parabel bezeichnet. Also eine finstere, existenzialistische Metaphysik. Und es ist eine sehr, ja, als harte Kost wurde es auch bezeichnet. Und sogar zum Teil als Literatur, die Unwohlsein auslöst. Und es ist sehr kalt, eine kalte Literatur, Aber es ist auch eine sehr faszinierende Literatur für mich. Und für mich war es gar nicht einfach, diese Literatur zu übersetzen, weil es einem da richtig gehend kalt wird, wenn man sie übersetzt. Und offensichtlich hat das auch so ein paar Leser abgeschreckt, diese sehr guten Kritiken, die aber eben nicht so auf so eine, ja, das war natürlich alles andere als eine Wohlfühlliteratur. Und das ist auch der Grund, weshalb der Verlag nicht weitergemacht hat, also nicht dann auch eine andere Seite von Gonzalo gezeigt hat, dem deutschen Lesepublikum. Und das ist auch mit ein Grund, weshalb wir heute so eine andere Seite zeigen wollen. Wir wollen nämlich heute über die Senioren sprechen. Das ist eine Reihe, darüber wird der Autor selbst gleich was erzählen. Ich sage nur was zur übersetzerischen Seite. Es ist einfach eine sehr viel, das ist einfach eine sehr viel heiterere, verspieltere Literatur. Und interessanterweise hat es sehr viel Interesse bei den portugiesischen Übersetzern ausgelöst. Also es gab schon verschiedene Kollegen und Kolleginnen von mir, die damit angefangen haben. Michael hat die Seniorisch übersetzt, ich habe sie übersetzt und wir haben auch schon einen Workshop damit gemacht. Und auch da war das Interesse so groß, dass selbst Leute, also Bewerber und Bewerberinnen, die abgelehnt wurden, am Schluss gesagt haben, ja, allein schon wegen der Seniorisch hat es sich gelohnt, sich zu bewerben, trotz der Absage. Und damit würde ich jetzt gern das Wort an Gonzalo weitergeben, damit er ein bisschen was selbst erzählt zu dieser Reihe der Seniorisch.
Bom dia, é um prazer ter aqui, estar aqui, agradecer o convite.
Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, hier diese Einladung bekommen zu haben und hier heute bei Ihnen zu sein. Und ich möchte mich bei Marianne und Michael auch bedanken für ihre Arbeit als Übersetzerin und Übersetzer meiner Bücher und für den Enthusiasmus, den sie meinen Büchern entgegenbringen.
Em Portuguesa, a palavra encantar e desencantar tem uma relação. Eu diria que o reino do Jerusalém é do mundo do desencantar e o bairro é do mundo do encantar. E o encantar tem a ver com entrar na canção, entrar na fantasia, o desencantar, interromper a canção.
Man merkt schon, Gonçalo Tavares ist von Hause aus Philosoph. Was uns natürlich auch Übersetzungsprobleme bringt. Es geht um die Worte, um das Incantar und Disincantar. Incantar, bezaubern. Disincantar ist ernüchtern, ja, sowas. Während vielleicht diese Literatur eher in die Gefilde des Ernüchterns, des Entzauberns gerät, gehören die Senores zu dem Bereich des Bezauberns, in dem auch das Singen, Encantar, Cantar heißt Singen, in dem auch das Singen eine Rolle spielt, dieses Melodische.
O bairro, falando agora então do bairro, não é? O bairro tem muito a ver, para já, com uma forma, por vezes, escrita que se relaciona com a síntese. A ideia de tornar sempre mais pequeno. É um pouco como se uma frase fosse o espaço entre dois pontos finais, e a minha, muitas vezes, a escrita do bairro tem a ver com aproximar estes dois pontos o mais possível. Portanto, se eu posso dizer em cinco palavras e não em dez, eu tento dizer em cinco. Isso é muito claro no bairro, não é?
Dieses bairro, also ich mache eine Klammer auf, denn wir reden immer von den Senhores, denn das... Vielleicht kann Marianne das kurz zeigen. Jedes Buch ist einem Herrn gewidmet, einem Senior Brecht, einem Senior Kraus, einem Senior Walser und so weiter, einem Senior Valerie. Diese Senores bevölkern ein Stadtviertel, das nach und nach wächst, das auch grafisch schon entworfen ist. Die Struktur dieser Bücher, also es ist jetzt nicht die reizende Assistentin, die etwas, es ist halt eben im Moment die Kollegin, die nicht spricht. Ja. Diese bei diesen Bairros, bei den Senores geht es um die Synthese. Ja, es geht es um das Nicht-Ausholen, sondern um das Verkleinern, Synthetisieren. Wenn wir das vielleicht ein Satz verbindet zwei Punkte. Es geht in diesen Büchern darum, diese zwei Punkte so nah wie möglich aneinander zu bringen. Wenn ich etwas in 5 Worten anstatt in 10 Worten sagen kann, tue ich das und versuche es so kurz wie möglich zu sagen. Diese Texte sind sehr, teilweise sehr, sehr kurze. Ich behaupte Paraphrasen von berühmten Leuten, aber das wird er weiter auch ausführen.
Os textos normalmente terminam bastante curtos, mas têm a ver com algo que interessa muito. Normalmente eu gosto de pensar que uma ideia que ocupa 100 metros quadrados, como é que eu consigo passar essa mesma ideia para ocupar 10 metros quadrados, 1 metro quadrado, 1 centímetro quadrado? Eu acredito que... E 1 centímetro quadrado, de alguma maneira, quase literalmente, que é mesmo uma linha ou duas, é quase isso. E... E eu acredito que quando nós sintetizamos uma ideia no mais pequeno espaço, essa ideia ganha uma potência, ganha uma energia que não estava presente nos tais 100 metros quadrados.
Das folgt einem Gedanken, der mich sehr interessiert. Wenn ich eine Idee habe, die 100 Quadratmeter beansprucht, will ich versuchen, diese Idee auf 10 Quadratmeter zusammen zu dampfen, ja, auf 1 Quadratzentimeter, das man literarisch vielleicht einfach mit einer Zeile umschreiben kann. Der Gedanke, der für mich dahinter steht, ist, dass in diesem 1 Quadratzentimeter eine unglaubliche Potenz steckt, die in den 100 Quadratmetern vielleicht nicht gewesen wäre.
In esse sentido, ler é um pouco interpretar, mas interpretar no sentido de quase passar aquele, desdobrar aquele centímetro quadrado em 1 metro quadrado, 10 metros quadrados, ou seja, ler é isso, é desdobrar.
Das Lesen ist dann, wäre dann in dem Fall ein Auseinanderfalten, ein Entfalten dieses 1 Quadratzentimeters, um über das Lesen, über dieses Entfalten der Idee wieder auf die 100 Quadratmeter zu kommen.
Dizer também que o bairro é uma espécie de utopia, e que uma espécie de bairro sem espaço e sem tempo, onde se juntam escritores, artistas, o Sr. Musil, o Sr. Foucault, o Sr. Wittgenstein, o Sr. Lloyd Wright, o Sr. Worrell, e de alguma maneira é uma espécie de bairro, uma espécie de aldeia da Asterix, não é? Onde, um bairro onde não entra estupidez, era um pouco o ponto de partida, não é? E com personagens ficcionais, mas que homenageiam escritores e artistas.
Dieses Viertel, in dem sich diese Texte bewegen. Marianne Garas hat es so ein bisschen hochgehalten. Es gibt tatsächlich ein Stadtviertel, in dem ein Stadtviertel außerhalb von Raum und Zeit, in dem sich Persönlichkeiten bewegen, Schriftsteller, Künstler, Philosophen, Senor Orwell, Senor Pessoa, Senor Pirandello, Senor Brecht, Senor Melville, Senor Eliot und so weiter und so fort. Es ist so eine Art Dorf, Asterix-Dorf, gallisches Dorf, umgeben von Dummheit. Und diese Figuren sind bevölkert von Personen, die fiktionale Personen sind, aber gewissermaßen über die Namen eine Hommage an reale Personen der Geschichte, der Kunst oder des Denkens.
Se calhar para terminar, gostar de falar da questão da tradição, ou seja, acho que este bairro tem muito a ver com a ideia de voltar à tradição e tentar fazer algo diferente. Uhum. Há uma personagem que eu gosto particularmente do ensaísta e um escritor muito polémico, que era o Tucholsky, né? Que falou de uma personagem que era tão vesga que à quarta-feira olhava ao mesmo tempo para os dois domingos, né? E eu acho que o escritor é um pouco isto, eu já explico.
Die Senhores haben viel mit Tradition zu tun, mit diesem Blick auf zurück auf eine Tradition, zurück auf etwas, das schon da ist, um es dann anders zu machen. Ein Gedanke von Tucholsky, der mir sehr gefällt, von der Person, die am Mittwoch, vom Mittwoch aus auf beide Sonntage blicken kann. Nachher erkläre ich, was ich damit meine.
E, de alguma maneira, acho que um escritor tem o olho esquerdo que olha, é essa personagem vesga, não é? Eu acho que é um modelo, digamos, do escritor, que tem o seu olho esquerdo que olha para o domingo anterior, ou seja, para a história da literatura, para a história da arte, mas por outro lado não tem apenas esse olho, senão seria um historiador da literatura, não é? Uhum. Tem o olho direito que olha para o domingo seguinte, ou seja, para o que ainda não se fez, e ao mesmo tempo tem os pés na quarta-feira, ou seja, tem os pés no dia 2. E portanto eu acho que isto é uma metáfora, pode ser uma metáfora extraordinária do que é um criador. É alguém que tem, que não pode ter só o olho virado para o domingo seguinte, e verá tanto melhor o domingo seguinte quanto mais atento está à tradição, não é?
Also dieser schielende Mensch, der zugleich auf den Mittwoch davor und den Mittwoch danach schauen kann, ist etwas, was mich sehr fasziniert. Das linke Auge schaut auf die Geschichte. Wenn diese Person nur auf die Geschichte schauen würde, auf die Tradition, auf das, was vergangen ist, wäre er ein Historiker. Nein, zugleich blickt das rechte Auge in eine Zukunft, auf etwas anderes, blickt darüber hinaus, und gleichzeitig stehen die Füße fest im Mittwoch, in der Mitte der Woche. Das ist für mich eine Metapher für Kreativität.
Não sei se agora querem ler.
Ja, vamos ler um pouco.
Ich wollte noch eine Sache sagen zu dem Bairro, zu dem Viertel. Bisher ist es nur ein Viertel, in dem Männer leben, aber wir hoffen alle, dass es bald auch mal eine Frau gibt. Also er hat mir... doch, es gibt einen Plan für eine Frau. Und wir hoffen alle sehr, dass es auch bald mal eine oder zwei Frauen in diesem Viertel gibt.
So. Marianne, was lesen wir?
Wir fangen an mit deinem, Brecht. Wir lesen erst aus dem Senior Brecht, und zwar in der Übersetzung von Michael.
So.
Ich habe es hier auch ausgedruckt.
Ah, du hast sogar ausgedruckt,
ja,
sogar meine?
Deine,
das ist gut.
Auch,
sehr schön. Wie gesagt, ja. Marianne Garas und ich, wir haben so ein unbewusstes Spiel miteinander, dass wir eben dieselben Autoren gut finden und immer mal wieder an denselben Autoren herumübersetzen. Und diesmal können wir uns endlich einen Autor teilen. Und selbstverständlich nur metaphorisch gesehen. So. Ach, wo ist denn das Nilpferd?
Ganz ziemlich hinten.
Ganz hinten, ne? So, der Schiffbrüchige. Ist aus dem Herrn Brecht. Nur das Nilpferd und sein Besitzer überlebten den Schiffbruch, indem sie in ein kleines Rettungsboot sprangen. Das Nilpferd war des Mannes Broterwerb, und deshalb machte sich der Mann, als das winzige Boot sich zur Seite neigte, zu der Seite, auf der sich das Tier befand, große Sorgen, es könne ertrinken. Um zu verhindern, dass das kleine Boot vollends aus dem Gleichgewicht geriet, schnitt der Mann ein Stück von dem Nilpferd ab und aß es auf. Was auch deswegen sinnvoll war, da er begann, hungrig zu werden. Das kleine Stück, das er aus dem Nilpferd herausgeschnitten hatte, brachte das Boot wie eine Waage wieder ins Lot. Doch nur für kurze Zeit. Erneut drohte das Boot zur Seite des Nilpferdes zu kippen, denn es war, auch wenn ihm ein Stück entnommen worden war, immer noch schwerer als sein Besitzer. Also entschloss sich der Mann, noch ein Stück von dem Nilpferd zu essen. Nachdem er dies getan hatte, schaute er auf das Boot und sah, dass es immer noch nicht genug war, und nahm noch ein Stück aus dem Tier und aß es auf. Das Boot geriet wieder ins Gleichgewicht. Die Reise dauerte noch einige Wochen, und der Mann sah sich alle 6 Stunden gezwungen, ein weiteres Stück aus dem Nilpferd zu schneiden. Es war vielleicht nicht die perfekte Lösung, aber er durfte ja nicht riskieren, sein Nilpferd zu verlieren.
Da cadeira elétrica.
Hã? Qual era o trabalho? Não, era o trabalhador dos meninos? Não.
Da cadeira elétrica.
Ah, deixa eu ver se tenho. So, er fragt natürlich gleich, er bringt immer die Lesung durcheinander, ob ich die Geschichte von einem elektrischen Stuhl habe. Und ich muss zugeben, dass ich die vor langer Zeit mal übersetzt habe. Ich weiß es gerade nicht.
Doch, die ist da dabei.
Michael. Ist da dabei?
Mit dem Kopf. Er kommt da besser.
Ah, do homem da guilhotina. Ah,
tá
aí.
Ah,
isso aí. Ok.
Da cadeira elétrica.
Do homem da guilhotina. Ah, aqui da guilhotina. Ja, aquele do desempregado. Ja, erste. Ja. Ja, es gibt eine andere von der Guillotine. Wenn wir nicht den elektrischen Stuhl haben, haben wir die Guillotine. Aber das ist, ich hätte es ahnen können, das ist der Arbeitslose, der Kinder hatte. Man sagte ihm, Du bekommst nur Arbeit, wenn wir dir dafür die Hand abschneiden dürfen. Er war schon so lange arbeitslos, er hatte Kinder, also willigte er ein. Später wurde er entlassen und suchte erneut Arbeit. Man sagte ihm, du bekommst nur Arbeit, wenn wir dir die andere Hand, die du noch hast, auch noch abschneiden. Er war schon so lange arbeitslos, er hatte Kinder, er willigte ein. Später wurde er wieder entlassen und suchte erneut Arbeit. Man sagte ihm, du bekommst nur Arbeit, wenn wir dafür dir den Kopf abschneiden. Er war schon lange arbeitslos, er hatte Kinder, also willigte er ein.
Sollen wir gleich weiter?
Ja, das ist der, wie vielleicht unschwer zu erkennen ist, das aus dem Herrn Brecht. Es gibt, wie gesagt, es gibt Schubladen voller Señores.
Ja, und wir wollten ein bisschen auch die Bandbreite, die stilistische aufzeigen. Deswegen lese ich jetzt einfach mal Herrn Walser vor, der wieder ganz anders ist als Herr Brecht. Herr Walser, Kapitel 1. Ach, wie ist Herr Walser froh. Inmitten von Sträuchern, Wildkräutern und anderen Erscheinungsformen der unberechenbaren, im vollen Werden begriffenen Natur, hier war es möglich gewesen, mittels eines ausgeklügelten Sinns für Technik, zu dem nur hochentwickelte Zivilisationen fähig sind, dieses Haus zu bauen. Ein einfaches Haus, ohne Prunk und Protz, ein Haus nur zum Leben, das Haus von Walser, einem Mann, der immer noch alleine dasteht in dieser Welt, der aber in diesem endlich fertiggestellten Bau, wie viele Jahre hat es gedauert, viele, endlich eine Chance sieht, wir sagen es, wie es ist, Gesellschaft zu finden. War bislang das Fehlen eines komfortablen, abgeschlossenen, nur ihm eigenen Raums ein unüberwindbares Hindernis gewesen, bestimmte Einladungen praktisch umzusetzen, die er seit Jahren schon im Kopf hatte, quasi bereits formuliert oder ausgesprochen. So schien ihm nun, da alles noch so offensichtlich neu roch, das Holz, die Wandfarbe, sogar die lautstarken Geräte, die er für sein häusliches Leben als alleinstehender Mann benötigte, der sich natürlich trotzdem ernähren und Dinge schmutzig machen musste, alles möglich zu sein. Das Haus war für Walser nicht einfach nur ein Ort, den die Menschheit dort dem Urwald abgetrotzt hatte, jenem Raum, den die übermenschlichen Dinge offenbar für ihn bestimmt hatten. Es war zudem das ideale Ambiente, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wie sehr war ihm dies ein Bedürfnis? Sie würden sich setzen, es gab bereits Sofas, und über die Angelegenheiten der Welt sprechen können. Walser hatte sich gelobt, stets eine Tageszeitung im Haus zu haben, die er mit der körperlichen Gier eines Menschen, der einen Eimer Brunnenwasser nach Hause trägt, morgens von dort unten holen würde. Er war sich darüber bewusst, dass die räumliche Entfernung seines Hauses von einem Zentrum, wo die Häufigkeit der Ereignisse anderen Regeln zu gehorchen schien, ein ganz anderes Licht auf das dünne Zeitungspapier warf. Schließlich ging es darum, die physische und in gewisser Weise auch die geistige Präsenz der menschlichen Ereignisse zu bewahren. Und das war eine unabdingbare Pflicht, zumal Walser sich von Anfang an dagegen verwehrt hatte, irgendwelche technischen Artefakte einzubauen, die ihm einen Zugang zu Bildern ermöglicht hätten. Nur die Zeitung, mehr nicht. Ja, das war noch Kraus. Sag mal, Kraus. Gut, dann mache ich jetzt gleich weiter mit Senior Kraus. Herr Kraus. Gut gelaunt verließ Herr Kraus die Redaktion. Er wusste, in den gegenwärtigen oder widerwärtigen Zeiten war die Satire die einzig objektive Form, Politik zu kommentieren. Nun denn, beauftragt eine Kolumne zu den großen Ereignissen des Landes zu schreiben, machte sich Herr Kraus an diesem Abend auf den Heimweg und stimmte dabei eines dieser eintönigen, immer gleichen Kinderlieder an, das ihm aufgrund komplizierter innerer Schaltungen und unklarer Assoziationen plötzlich in den Sinn gekommen war. Herr Kraus schickte die ersten Glossen an die Redaktion. Ein Nachmittag im Leben des Chefs. Der Chef befand sich in seinem Büro und lief ruhigen, aber schnellen Schrittes auf und ab und um den Tisch herum, damit beschäftigt, sich ab und zu gewaltsam ein Haar auszureißen und gleichzeitig in einer Art Spiel mit sich selbst, das er als beinahe spaßig einstufte, seinen Schmerzensschrei zu unterdrücken, als auf einmal ein Tumult losbrach. Er kam von dort hinten. Für den Chef kamen übrigens sämtliche Ärgernisse von dort hinten. Das war fast schon ein Naturgesetz. Ich muss den hinteren Teil des Gebäudes eliminieren, dachte der Chef. Da führt kein Weg dran vorbei. Also, tatsächlich erklangen entsetzliche Schreie aus der üblichen Richtung. Sie kamen näher. Der Chef stellte sich gerade hin und wartete. Heranrückender Gefahr begegnet der Kommandant aufrecht und erhobenen Hauptes, dachte der Chef. Doch gleich darauf bückte er sich, um eine Münze aufzuheben, die ihm aus der Hosentasche gerutscht war. Erneut stellte er sich gerade hin, kerzengerade, und verharrte den Kopf erhoben, als gäbe es auf dieser Welt keine Münze mehr auf dem Boden. Die vollkommene Aufrichtung, das ist der Mensch. Das Geschrei nahm allmählich Gestalt an. Es nahm die schlimmste Gestalt an. Es waren die Stimmen seiner Gehilfen. Nie ließen sie ihn in Ruhe. Der Chef war es leid, mit der Hilfe dieser Männer in Verzweiflung zu geraten. Er hatte das Recht, alleine in Verzweiflung zu geraten, wie ein echter Chef. Doch da waren sie schon wieder, die Gehilfen.
Das geht immer so. Also es geht so weit, dass der Autor einen manchmal zwingt, spontan einen literarischen Text zu übersetzen. Dazu werden wir es heute nicht kommen lassen. Es geht um den Mann mit den schlechten Manieren aus dem Herrn Brecht. Der Mann mit den schlechten Manieren nahm niemals seinen Hut ab. Ganz gleich in welcher Situation. Nicht einmal vor Frauen, die vorübergingen, nicht in wichtigen Sitzungen, nicht wenn er in die Kirche ging. Allmählich ärgerten sich die Leute über die Unhöflichkeit dieses Mannes und mit den Jahren wuchs ihre Wut, bis sie ihren Höhepunkt erreichte. Der Mann wurde zum Tod auf der Guillotine verurteilt. An jenem Tag legte er seinen Kopf auf den Richtbock, den Hut aber behielt er stolz auf. Alle warteten gespannt. Das Fallbeil fiel und der Kopf rollte, doch der Hut blieb auf dem Kopf. Da eilten sie hinzu, um diesem unhöflichen Menschen endlich den Hut vom Kopf zu reißen. Doch es gelang ihnen nicht. Es war gar kein Hut. Es war der Kopf selbst, der seltsam geformt war.
So terminar. Muita, maior parte desta história, a primeira, digamos, a superfície é lúdica, mas quase todas são histórias absolutamente trágicas.
Also, nur noch eine kleine Bemerkung dazu. Es wird Ihnen aufgefallen sein, diese Geschichten kommen in einer heiteren Schale daher, doch sie sind alle extrem tragisch.
Por exemplo, esta história pode ser, pode falar sobre, sobre o a ideia que grupo tem sobre uma pessoa ou que se tem sobre grupo e que se vai criando em termos imaginários e terminando em violência, ou seja, essa história pode falar pouco do início dos anos 30 no século 20, pode falar pouco também agora destes nacionalismos, a ideia de alguma maneira de imaginário que se vai construindo sobre o outro, sobre a indelicadeza do outro e como isso de alguma maneira pode terminar em grande violência, não é? Das ist eine Geschichte, tragisch, klarament.
Diese Geschichte, außer dass sie die Geschichte dieses Mannes mit dem seltsam geformten Kopf erzählt, handelt natürlich darüber, davon, wie man sich Gruppen anderen Gruppen gegenüber verhalten, anderen Menschen gegenüber, welche Vorstellungen sie sich konstruieren. Es ist eine Geschichte, die zurückverweist in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, aber auch in die Gegenwart mit all ihren Nationalismen, wo man sich Vorstellungen und Bilder macht von dem anderen, von der plötzlichen Unhöflichkeit des anderen, die dazu zu einem tragischen Ende führt. Das heißt, es sind kleine, heitere Geschichten, die aber alle einen tragischen und viel weiterreichenden Hintergrund haben. Ja, und nachdem der Herr Brecht die letzte Geschichte erzählt hatte, schaute er in die Runde. Der Raum war inzwischen voll. Es waren so viele Leute da, dass sie nicht mehr durch die Tür passten. Wie sollte er nun hier wieder herauskommen? So endet der Herr Brecht. So endet die halbe Stunde, die wir haben, um diesen wundervollen Autor mit einer anderen Facette vorzustellen. Wie gesagt, wenn Sie etwas lesen möchten, in deutscher Sprache von Gonzalo Tavares, es gibt drei Bücher, glücklicherweise bereits in deutscher Sprache. Wie immer sollten sie zufällig im Besitz eines Verlages sein, empfehlen wir auch die Senores und das gesamte Stadtviertel von Gonzalo Tavares, das hoffentlich weiter wachsen wird. Vielen Dank und kommen Sie wieder, wenn es heute Nachmittag weitergeht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.